Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wieder einmal musste ich eine Prüfung über mich bzw. meine Revisionsprozesse ergehen lassen. Ist doch interessant, dass ich mich geprüft fühlte, obwohl ja die Prozesse der internen Revision geprüft wurden. Aber ja, ich gebe es zu, ich habe das sehr persönlich genommen. Anlass der Prüfung war die in Banken einmal jährlich durchzuführende Prüfung der internen Revision durch den Wirtschaftsprüfer. Letztes Jahr lief es schon nicht ganz rund. Da wurde ich Anfang Oktober von einem blutigen Anfänger geprüft. Ich wurde zwar informiert, dass man mit der Prüfung der internen Revision nun starten würde und auch wer mich prüfen sollte, nämlich dieser blutige Anfänger. Doch von der Prüfung selbst bekam ich als Hauptansprechpartnerin gar nichts mit. Der Prüfer konnte auf unser Revisionssystem lesen zugreifen, meldete sich kein einziges Mal bei mir und stellte mir keine einzige Frage. Einige Zeit später bekam ich über die Rückgabe der Zutrittsmedien mit, dass der Prüfer das Haus bereits wieder verlassen hatte. Ich erkundigte mich bei dem zuständigen Wirtschaftsprüfer über die Ergebnisse. Damit hätte er sich noch nicht beschäftigt. Er müsse erst noch die Qualitätssicherung durchführen. Es gäbe aber, laut seiner Erinnerung, keine Feststellung. Durch diese Aussage war ich einigermaßen beruhigt. Als ich dann im Februar den Berichtsentwurf bekam und las, fiel ich fast vom Stuhl. Stand doch da, dass ich meinen Jahresprüfplan nicht erfüllt hätte. Naja, Anfang Oktober stimmte das auch. Da war diese Aussage noch korrekt, im Februar allerdings nicht mehr. Und dass diese überholte Feststellung aber seinen Weg in den Entwurf des Prüfungsberichts über den Jahresabschluss fand, hat mich entsetzt. Gott sei Dank wurde diese nicht aktualisierte Darstellung im Rahmen der offiziellen Berichtsabstimmung berichtigt. Schwein gehabt. Also dachte ich mir, dieses Jahr bist du schlauer. Du erklärst dem Prüfer einfach alles und bittest ihn, sich bei dir zu melden, sobald er irgendeine Frage hat. Und ich dachte auch, es würde besser laufen. Der Prüfer meldete sich bei mir, ebenfalls wieder im Oktober, ob ich kurzfristig Zeit für ihn hätte. Na, eigentlich hatte ich die nicht, aber ich verschob ein paar Dinge, nahm mir eine knappe Stunde Zeit, um ihm unsere Prozesse zu erläutern. Ich erklärte ihm auch kurz, wie ich die Prüfungsplanung vornahm und bat ihn, sich bei Fragen bei mir zu melden. Soweit, so gut. Er kam sogar einmal vorbei, weil er etwas in unserem Revisionssystem nicht finden konnte. Ich zeigte ihm, wo es war. Weitere Fragen hatte er nicht. Ich hakte nach, als ich ihn irgendwann wieder am Telefon hatte. Nein, er habe keine weiteren Fragen, es sei alles klar. Aber er würde dann mit dem WP vorbeikommen, um mir das Prüfungsergebnis zur internen Revision mitzuteilen. Ich fragte nach, was denn rausgekommen sei. Nein, das würde mir dann der WP erläutern. Ob ich den Text vorab bekommen würde? Nein, der müsse erst noch durch die Qualitätssicherung beim WP. Okay, dachte ich, mal sehen. Der große Termin fand im Dezember statt. Der WP informierte mich in diesem Termin mündlich über die Unregelmäßigkeiten, die festgestellt wurden. Dort kamen vier Dinge hoch, zu denen ich viel zu sagen hatte. Ich erläuterte in mehr als 2 Stunden meine Sicht der Dinge. Zeit zu recherchieren hatte ich nicht. Ich kannte ja den Text auch nicht. Ich musste sozusagen alles aus dem Gedächtnis heraus argumentieren. Dass das nicht spontan zu den besten Argumenten führen kann, ist klar. Das ist ganz menschlich. Unser Gehirn funktioniert ebenso. Wenn wir unter Stress stehen oder uns mächtig aufregen, was ich tat, dann verlieren wir den Zugang zu unseren vollen Kompetenzen. Das heißt, sobald wir uns wieder beruhigt haben, haben wir wieder den vollen Zugriff auf unsere Kompetenzen. Dann fallen uns die besten Argumente oder Formulierungen ein. Nur, blöderweise, halt nicht in der Stresssituation. Egal, ich argumentierte also so gut, wie ich konnte. Zu einem Punkt, den der WP gerne gehabt hätte, nämlich dass die Schwere einer Feststellung über einen Automatismus mit der zu gewährenden Erledigungsfrist für Maßnahmen zusammenhängen müsse, hatte und habe ich eine vollkommen andere Meinung und kann diese auch gut begründen. Daran lasse ich Sie auch gerne teilhaben, da mir diese Unsitte der Festlegung einer Standarderledigungsdauer echt auf den Nerv geht und wenig mit der Realität einer internen Revision zu tun hat. Also erhalten Sie meine Argumentationen gegen diese Unsitte. Erstmal, was wünscht sich der WP? Wenn Feststellungen kategorisiert werden, zum Beispiel in gering, bemerkenswert, wesentlich, schwerwiegend und besonders schwerwiegend, dann hätte der WP gerne, dass die gravierenderen Dinge schneller erledigt werden sollen als die nicht so gravierenden Sachen. Also zum Beispiel ab schwerwiegend bis zum nächsten Monatsultimo, wesentlich innerhalb von 2 Monaten, bemerkenswert innerhalb von 3 Monaten und geringfügig innerhalb von 6 Monaten. So weit, so gut. Das hört sich auch erstmal ganz logisch an. Das kann man nachvollziehen. Macht das allerdings in der Realität einer internen Revision Sinn? Nein, das tut es nicht. Als ich für Sie und diesen Podcast meine Argumente zusammengestellt habe, bin ich so sehr in Fahrt gekommen, dass ich daraus einen eigenen Podcast machen werde, weil das sonst von der Aussagekraft dieses Podcasts zu sehr ablenken würde. Also freuen Sie sich auf nächste Woche und überlegen Sie schon mal, was sind denn Ihre Argumente? Was ist Ihre Meinung zu dieser Sache? Und nächste Woche kommen dann alle Argumente, die mir eingefallen sind. Zurück aber zu den anderen Feststellungen. In meinem Anweisungswesen zur internen Revision fehlten Aussagen zur Tätigkeit der Konzernrevision und insbesondere deren Prüfungsplanung. In meinem Anweisungswesen stünde nur, dass die interne Revision auch als Konzernrevision tätig sei. Wie sie das täte, stünde da allerdings nicht. Insbesondere sei nicht klar, wie die Prüfungsplanung für den Konzern zustande käme. In dem Moment drückte ich nur meine Verwunderung aus. Ich wollte während des Gesprächs kurz nachsehen, was da denn wirklich in meiner Arbeitsanweisung steht. Nein, das sei jetzt nicht nötig. Das könnte ich ja dann immer noch tun, wenn ich den Text hätte. Wie ich dann auf die Themen gekommen wäre, die wir im Prüfungsplan in Bezug auf den Konzern hatten, wollte er wissen. Also erläuterte ich, aus welchen Gründen wir was in unserer Planung hatten. Das sei ja alles richtig und wichtig, aber das ginge nicht aus meinem Anweisungswesen hervor. Echt jetzt? Ansonsten könne der WP nicht alles anhand der Dokumentation nachvollziehen, wie ich es ihm erläutert hatte. Sprich, ich hätte noch mehr dokumentieren müssen. Eigentlich ist das eine übliche Feststellung. Mehr Dokumentation geht irgendwie immer. Okay, geschenkt. Nach 2 Stunden Argumentation war nicht nur ich durch. Der WP sagte, er würde meine Argumente mal mitnehmen und überlegen. Und dann kam der Berichtsentwurf. Und leider fiel ich fast wieder vom Stuhl. Bevor ich mich wieder gefangen hatte, rief ich den WP an. Ich gebe zu, ich war mächtig sauer. Ich hatte ja wieder nicht den Zugang zu meinen vollen Kompetenzen. Ja, ich weiß, ich hätte mich hier erstmal beruhigen sollen. Habe ich aber nicht. Ich wollte wissen, wieso mein 2-stündiges Argumentieren zu nichts und wieder nichts geführt hatte. Ich rief ihn also an. Dummerweise ging er auch gleich ans Telefon. Wieso man auf meine Argumente nicht eingegangen sei, wollte ich wissen. Wieso? Ich solle mich doch freuen, dass man alle Punkte in einer großen Feststellung aggregiert hätte und nicht 4 kleine Feststellungen daraus gemacht habe. Na super, danke auch. Also, Freude kam bei mir nicht auf. Er wäre mir ja, soweit es ginge, entgegengekommen. Aber es würden noch einige formale Anweisungen an meine Mitarbeitenden fehlen. Zum Beispiel, wie der Zusammenhang zwischen der Schwere einer Feststellung und der Fristsetzung der jeweiligen Maßnahme sei. Meine Frage, was denn konkret materiell nicht in Ordnung gewesen sei und wo meine Qualitätssicherung nicht funktioniert habe, wurde wie folgt beantwortet. Nein, materiell habe man nichts festgestellt. Und ich dachte mir, hey, wenn ich die QS mache, was soll's? Dann achte ich schon drauf, dass die Fristen passen. Aber nein, nein, das passt nicht. Auch der Punkt zur Konzernrevision, der im Anweisungswesen nicht ausführlich genug war, hat mich aber dann wirklich interessiert. Wir hatten doch unser Anweisungswesen vor einigen Jahren diesbezüglich nochmal verbessert. Komisch. Ich war der Ansicht, dass das, was dort stand, ausreichend war. Nein, nein, das reiche nicht. Aha. Okay, das müsste ich mir nochmal anschauen, meinte ich dann. Lust dazu hatte ich kaum. Ich gebe zu, Ich legte das ganze Ding zur Seite und beschäftigte mich erstmal mit drängenderen Dingen. Im nächsten gemeinsamen Routinetermin informierte ich ihn dann, dass ich mich zu dem Berichtsentwurf nochmal bei ihm melden würde. Als ich dies dem WP mitteilte, sagte er: Aber Frau Puhani, wir haben doch bereits darüber gesprochen. Und ich antwortete: Ja, schon, das haben wir, aber ich hatte noch keine Gelegenheit zu recherchieren und das werde ich noch tun. Als ich später wieder einen klareren Kopf hatte, und ich gebe zu, dass das einige Zeit gedauert hatte, bevor ich den Berichtsentwurf relativ emotionslos lesen konnte, da las ich mir den Berichtsentwurf dann wirklich nochmal Satz für Satz durch. Und dann glich ich jeden Satz des Berichtsentwurfs mit meinem Anweisungswesen ab. Und siehe da, mein Anweisungswesen ist gar nicht so schlecht. Dort befand sich im Abschnitt zur Prüfungsplanung bezüglich des Umfangs der Prüfungsplanung ein Verweis auf die Strategie des Hauses. Dort stand: Der Umfang der Prüfungsplanung erstreckt sich auch auf alle Tochtergesellschaften, so wie sie in der Strategie definiert sind. Dort wird nämlich genau definiert, was der Konzern umfasst und was nicht und was für jede Tochter strategisch geplant ist oder auch nicht. Mein Anweisungswesen definiert also ein einheitliches Verfahren, das sowohl für die Bank als auch den Konzern gilt und beschreibt es. Das muss der Prüfer wohl übersehen haben, dass das dort steht. Vielleicht hat er auch einfach nur nach dem Wort Konzern oder Gruppe gesucht und hat in dem Dokument nur den einleitenden Satz gefunden, dass die interne Revision auch Tätigkeiten einer Konzernrevision ausübt. Wer weiß. Zu den anderen Aspekten habe ich dann auch noch weiter recherchiert. Wie gesagt, bis auf die noch schöner und ausführlicher mögliche Dokumentation fühle ich mich jetzt sehr gut. Mal sehen, wie die Sache letztendlich ausgehen wird. Wahrscheinlich bin ich inzwischen für den WP zu einer Worst-Case-Geprüften geworden. Liegt das ausschließlich an mir? Nun ja, zugegeben, ein Teil davon liegt an mir. Ich gebe zu, dass ich mich an Tätigkeiten, die ich nur sehr selten mache, wie die jährliche Prüfungsplanung, nach einem knappen Jahr nicht mehr so gut erinnern konnte. Ein weiterer Aspekt war, dass ich mich ziemlich über die Feststellung aufgeregt habe. Und dann ist eben passiert, was jedem Menschen mehr oder weniger passiert. Ich hatte keinen vollen Zugang mehr zu meinen Kompetenzen. Ich konnte nicht mehr klar denken. Insbesondere der Zugang zu meinem Langzeitgedächtnis war in dieser Situation der Aufregung nicht vorhanden. Es ist also wirklich wichtig, erstmal runterzukommen, um klar denken zu können. Den WP also mitten in meiner Aufregung anzurufen, war sicherlich auch nicht hilfreich. Asche auf mein Haupt. Immerhin kann ich mich jetzt noch besser in jeden wütenden Revisionspartner hineinversetzen, der erstmal zum Telefon greift oder eine wütende E-Mail schreibt. Daher komme ich nun zu dem Teil, der nicht bei mir liegt. Hätte mich der Prüfer während seiner Prüfung gefragt, wo ich denn im Anweisungswesen die Prüfungsplanung für die Konzernrevision definiert habe, dann hätte ich in Ruhe nachgesehen, alles gefunden und ihm erläutert oder im Zweifel im Nachhinein zur Verfügung gestellt. Das war aber nicht der Fall. Der Prüfer hat mich in eine Stresssituation manövriert, bei der ich das Gefühl hatte, mit dem Rücken an der Wand zu stehen und mich ungerecht behandelt fühlte. Ich weiß auch nicht, worüber ich mich mehr aufrege. Dass die Feststellungen vom Himmel gefallen sind? Dass das Prüfungsvorgehen nicht gut war? Dass der Prüfer vorab nicht mit mir gesprochen hat? Dass der Prüfer die Sachverhaltsebene nicht geklärt hat? Dass ich noch mehr dokumentieren soll? Naja, ich glaube, das wäre nicht so schlimm, weil sich dann alle Fachbereiche jetzt auch mal freuen können, dass die Revision mehr dokumentieren soll. Von daher okay. Aber dass von mir Dinge verlangt werden, gegen die ich mich inhaltlich mit aller Vehemenz wehre, weil sie nicht sinnvoll sind oder das Standing der internen Revision gefährden oder verschlechtern würden? Also, das regt mich schon sehr auf. Dass der WP seine Probleme zu meinen machen will, damit er es noch leichter hat und noch mehr meiner Ergebnisse verwerten kann, ja, das regt mich auch auf. Und vor allem, dass keine Aussage in dem Berichtsentwurf enthalten war, dass der WP auf materieller Ebene keine Schwächen feststellen konnte. Nochmal, ich bin in der internen Revision. Ich muss nichts testieren. Ich versuche, Schaden vom Unternehmen fernzuhalten. Und wenn zur Materialität keinerlei Aussage vom WP gemacht wird, nicht mal, dass der WP materiell keine Schwächen festgestellt hat, dann ärgert mich das einfach maßlos. Formale Feststellungen sind leicht zu treffen. Inhaltlich materielle Feststellungen treffen zu können, das ist die Kunst. Aber nun mal zum Allerwichtigsten. Was können wir alle aus meiner Erfahrung als Worst-Case-Revisionspartnerin lernen? Konfrontieren Sie Ihre Revisionspartner nicht mit Feststellungen, die auf der Sachverhaltsebene nicht bereits mit den Revisionspartnern vorbesprochen und geklärt wurden. Springen Sie nicht gleich zu Schlussfolgerungen, sondern fragen Sie zunächst nach, wenn Sie Auffälligkeiten feststellen. Klären Sie die Sachverhalte, besprechen Sie die Sollvorgaben und erst wenn beides erledigt ist, dann können Sie die Abweichungen zwischen dem Soll und dem Ist zum Thema machen. Machen Sie es also besser als dieser Prüfer. Und erst dann, wenn Ihrem Revisionspartner bereits dämmert, dass da ein Problem auf ihn zukommen könnte, sprechen Sie es konkret an. Geben Sie Ihren Revisionspartnern immer auch die Gelegenheit, etwas zu recherchieren oder nachvollziehen zu können. Setzen Sie Ihre Revisionspartner nicht unter Zeitdruck. Stellen Sie Ihre Revisionspartner nicht sofort vor vollendete Tatsachen oder konfrontieren Sie mit irgendwelchen geschlussfolgerten Beurteilungen. Sprechen Sie mit Ihren Revisionspartnern. Geben Sie Ihren Revisionspartnern ausreichend Zeit, sich mit Ihren Entwurfstexten auseinandersetzen zu können. Ich wünsche Ihnen dabei erfolgreiche Prüfungsprozesse. Und wie gesagt, nächste Woche kommen die Argumente gegen Fristigkeitsautomatismen bei Maßnahmen. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Tragen Sie sich auch gerne für meinen wirklich maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne per Mail an info@puhani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort können Sie Ihre Absendemailadresse angeben oder auch weglassen. Im letzteren Fall ist das Ganze 100% anonym, dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten. Machen Sie auch gerne Werbung für den Podcast, wenn er Ihnen gefällt, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.